Guten Morgen, ihr Lieben, auch mal von meiner Seite. Ich freue mich riesig, mit euch zu sein heute Morgen. Alissa hat das vorhin schon gesagt, wir sind aktuell in dieser Predigtreihe, die da heißt Kirche, die Jesus verkörpert. Und seit einigen Wochen überlegen wir jetzt also, wie wir als Kirche leben müssten, sollten, im Idealfall, dass wir als Christus-Nachfolger erkennbar sind, dass Leute erkennen, wem wir nachfolgen. Und in den letzten beiden Wochen, an den letzten beiden Sonntagen, ging es um die Frage nach Dreck oder Schönheit in unserem Leben. Da haben uns Tillmann und Markus ein bisschen mit reingenommen, eben in die Frage, wie Schönheit, nach der wir uns alle sehnen, in unserem persönlichen Leben Gestalt nehmen kann. Und heute Morgen soll es um die Frage gehen, wie Schönheit in unserem gemeinsamen Leben als Kirche, als Gemeinschaft aussehen kann und wie wir uns gemeinschaftlich danach ausstrecken können. Auch hier soll es zwei Teile geben, eben heute Morgen und nächste Woche. Heute Morgen eben um den Gedanken, soll es um den Gedanken gehen, dass wir Gott darin folgen, Schönheit in diese Welt zu bringen. Und nächste Woche wird Miri uns mit reinnehmen, eben in die Frage, wie das im Leben der Kirche umgesetzt aussehen kann. Noch einen Hinweis zu heute Morgen. Alissa hat das vorhin schon gesagt. Wir ziehen einen großen Bogen von Genesis, von 1. Mose bis zum Buch der Offenbarung. Also ich hoffe, ihr habt euch Mittagessen und was zum Abendessen eingepackt, warme Decken dabei. Nein, ich versuche mich auf die 25 Minuten, die mir zugestanden werden, zu begrenzen. Mal schauen. Auf jeden Fall ist es dafür hilfreich, falls du ein Handy dabei hast, dass du deine Bibel-App zückst. Ich vertraue jetzt einfach mal drauf, dass du wirklich auf deine Bibel-App guckst, wenn du jetzt am Handy zockst. Und ihr zu Hause, dass ihr vielleicht kurz auf Pause drückt und einmal eure Bibel an den Start bringt, wenn ihr mögt, das kann heute Morgen vielleicht hilfreich sein. Also wie gerade schon angeklungen, wollen wir heute Morgen diesen Gedanken bewegen. Wir bringen Schönheit nicht in die Welt, weil wir selbst auf diese Idee gekommen sind, sondern wir bringen Schönheit in diese Welt, weil Gott es tut und weil wir uns von Gott dazu einladen lassen, dabei mitzumachen. Gott ist seit Stunde eins dabei, Schönheit in dieser Welt zu installieren. Und dazu macht Gott sich vom ersten Moment des Schöpfungsaktes immer wieder auf den Weg zu Menschen und immer wieder sucht er die Beziehung zu Menschen. Und diese Mission, dieses Menschen nachgehen, das scheint nicht einfach etwas zu sein, was Gott so tut, sondern das scheint ein Merkmal des Charakters Gottes zu sein, so rum kann man es auch sagen. Ganz untrennbar ist das mit Gott verbunden, dass er auf Mission ist, dass er unterwegs ist, dass er sich zu Menschen auf den Weg hin begibt. Und kurz nachdem Gott diese Welt geschaffen hat und alles wunderbar war und er sagte, das ist sehr gut so, da passiert der Bruch. Es entsteht eine Störung in der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Oder sogar allen Geschöpfen, der gesamten Schöpfung und Gott. Mit dem, was im dritten Kapitel der Bibel, 1. Mose 3, passiert, was wir den Sündenfall nennen, da zerbricht etwas. Und schon ganz zu Beginn der biblischen Erzählungen wird deutlich, es braucht Wiederherstellung. Hier ist ein Riss, der gekittet werden muss. Etwas ist zerbrochen und es muss wieder zusammengesetzt werden. Schönheit ist verloren gegangen. Und es steht die Frage im Raum, wie sie wiederhergestellt werden kann. Okay, was ist das jetzt eigentlich genau, was Wiederherstellung braucht? Also was ist kaputt gegangen? Und wie kann Wiederherstellung überhaupt passieren? Wie eben schon gesagt, braucht die Beziehung zwischen Gott und Mensch Wiederherstellung. Und wenn wir über Mission reden, dann bleiben wir traditionell eigentlich an diesem Punkt stehen, ganz oft. Und das ist natürlich absolut wichtig und zentral, aber darüber hinaus gibt es leider noch mehr Zerbruch. Noch mehr Ebenen, die eine Wiederherstellung brauchen und wieder zu dem werden müssen, was sie eigentlich sein sollten, wie sie eigentlich gedacht waren. Neben der Beziehung Gottes zum Menschen ist auch die Beziehung des Menschen zu sich selbst und die Beziehung zum Nächsten und die Beziehung zur restlichen Schöpfung gestört. Und hier ist Wiederherstellung so dringend notwendig. Und Gott ist schon immer auf dem Weg zu den Menschen hin, um das, was zerbrochen ist, wiederherzustellen. Die gesamte Bibel ist voll davon. Oder besser gesagt vielleicht, die gesamte Bibel ist eine große Erzählung, in der es darum geht, dass Gott derjenige ist, der sich auf den Weg macht. Im Alten Testament, und da beginnt jetzt, also beginnen wir den großen Bogen zu ziehen, wird diese Charaktereigenschaft Gottes, Dinge wieder ins Lot zu bringen, Zerbrochenes wiederherzustellen, besonders in den verschiedenen Bündnissen sichtbar, die Gott mit einzelnen Menschen als Stellvertreter eben für größere Menschengruppen schließt. Der Bund mit Noah ist dabei der erste, der in der Bibel beschrieben wird. Nachdem Gott diese Welt so wunderbar geschaffen hat und eine Weile in enger Gemeinschaft mit den Menschen im Garten Eden gelebt hat, geschah das eben, was gerade erwähnt. Adam und Eva haben es nicht hingekriegt, um es mal milde auszudrücken. Und dieser Sündenfall passiert. Und die beiden müssen den Lebensraum, diesen wunderbaren Lebensraum, den Garten Eden, verlassen. Und einige Generationen weiter haben es die Menschen auch nicht ganz so gut hingekriegt, auch wieder milde ausgedrückt. Und sie verhalten sich, wie es Gott nicht sich überlegt hatte, so sollten sich Menschen nicht verhalten, und wie es Gott überhaupt nicht gefiel. Und nach dem Ende der Flut, die Gott als ein Gericht über das Böse bringt und die das Böse eindämmen soll, stellt Gott sich aber wieder erneut zur Schöpfung und bekräftigt sie durch den Bund mit Noah. Bibel-Apps und Bibeln aufgepasst, Genesis 9, ab Vers 9, da heißt es, da spricht Gott zu Noah: Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen und mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind, mit allen Wildtieren der Erde überhaupt. Ich richte meinen Bund mit euch auf. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Und Vers 17, und Gott sprach zu Noah: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und allen Wesen aus Fleisch auf der Erde aufgerichtet habe. Und interessant ist hier, dass Gott in diesem Bund, den er mit Noah schließt, schließt er trotzdem die gesamte Menschheit ein. Und darüber hinaus nicht nur die gesamte Menschheit, sondern die gesamte Schöpfung. Gott spricht in diesem Bund ein ganz klares, ein erneutes Ja aus. Ein Ja zur Menschheit und ein Ja zur gesamten Schöpfung. Alissa hat das in der Textlesung eben zwischen den Liedern, die wir gesungen haben, vorgelesen aus Offenbarung 5. Dieses Bild, dass die gesamte Schöpfung Gott anbetet. Da hieß es irgendwie, die Tiere, die im Wasser leben, alles, was auf der Erde lebt, die Menschen, die auf der Erde leben. Also es ist ein Riesenbild. Es bezieht alle mit ein. Und was Gott nur wenige Kapitel zuvor, also wir sind hier in 1. Mose 9 und in 1. Mose 1 hat Gott die Welt geschaffen. Also nur wenige Kapitel zuvor hat er die Welt geschaffen und das bestätigt er hier nochmal ganz bewusst und sagt, ich will die Erde wegen des Menschen nicht noch einmal verfluchen. Denn das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an. Ich will künftig nicht mehr alles Lebendige vernichten, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, sollen nicht aufhören Aussaat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott sichert also den Menschen zu, ihren Lebensraum zu erhalten. Wechselnde Jahreszeiten und die damit verbundene Ernte, auf die wir angewiesen sind, soll weiter bestehen bleiben. Es ist so spannend, dass Gott hier die Umwelt so bewusst und so deutlich in seine Heilsabsicht mit einbezieht. Der Bund mit Noah bekommt dadurch nochmal eine ökologische Dimension, die Gottes Vision von Erneuerung und von Wiederherstellung im Blick auf die Schöpfung widerspiegelt. Besonders im Angesicht der Klimakrise, in der wir uns befinden, ist das eine interessante und echt beruhigende Gewissheit. Bereits kurz nachdem dieser Bund geschlossen wurde, zeigen die Menschen wieder, dass sie es aus eigener Kraft nicht schaffen, in dem Bund zu bleiben und wiederherstellungsgemäß zu leben. Kurz danach siehe Turmbau zu Babel. Wer die Geschichte nicht kennt, ist ein Must-Read, ist absolut empfehlenswert, sie mal zu lesen. Also erwählt sich Gott jemanden, dessen Leben jetzt ein Auftakt sein soll zu einer noch größeren Geschichte. Gemeint ist Abraham. Gott spricht Abraham in dem Bund, den er mit ihm schließt, spricht er ihm zu, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und durch Abraham sollte ein großes Volk entstehen, Israel. Und durch dieses Volk Israel wiederum sollten alle anderen Völker der Erde gesegnet werden. Doch alles beginnt mit diesem einen Mann, Abraham. Und Gott spricht ihm das eben zu. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 1. Mose 12. N.T. Wright, einer der großen theologischen Denker unserer Zeit, ordnet für uns dieses Wort Segen an dieser Stelle einmal ein. Er sagt, dass das Wort Segen im gesamten Genesis-Buch mit der ungetrübten Gemeinschaft Gottes und dem Genuss der Vielfalt des Lebens zu tun hat. Ja, Segen als direkte, unmittelbare Gemeinschaft Gottes als der Genuss der Vielfalt des Lebens. Mit anderen Worten, hier ist die Fülle des Lebens gemeint. Alles, was du dir vorstellen kannst, was gut ist im Leben. Alles, was das Leben so richtig bunt und schön und reich macht, das ist hier gemeint. Gott scheint in seinem Wiederherstellungsprozess also daran interessiert, dass wir die Fülle des Lebens erhalten. Und dieser Segen sollte nicht allein auf Abraham ruhen, auf diesem einen Mann, sondern durch ihn sollten die Nationen, alle anderen Völker, alle anderen Menschen gesegnet werden. Mit anderen Worten, Mission hat mit der Fülle des Lebens zu tun. Und so wird vielleicht unser Bild von Mission plötzlich nochmal eine ganze Spur größer. Auf den Bund mit Abraham folgt der Bund mit dem Volk Israel. Das Herausragende an diesem Bund ist, dass Gott ein ganzes Volk beruft, um die Rolle der Priesterschaft unter allen Völkern zu übernehmen. Die Berufung, die an Abraham erging, ein Segen für die Völker zu sein, wurde zur Berufung Israels als Priesterschaft dieser Völker. Ein priesterliches Amt zu verkörpern bedeutet, zwischen Menschen und Gott zu stehen und dabei eine Art Vermittlerrolle einzunehmen. Das war die Aufgabe Israels. Israels als Priester für alle Nationen, denn Gott ist an allen Nationen gelegen und er will alle Menschen in diesen Erneuerungsprozess, in diesen Wiederherstellungsprozess mit hineinnehmen. Später folgt dann auf Israel in dieser Tradition die Kirche, wir. Das sehen wir im Neuen Testament. Da bezeichnet Petrus im ersten Petrusbrief die Kirche eben genau so. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein, also Gottes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. 1. Petrus 2, Vers 9. In der Kirche setzt sich also der Auftrag Israels fort, eine königliche Priesterschaft unter den Völkern zu sein. Aber jetzt sind wir kurz einmal vorgehüpft ins Neue Testament zum Petrusbrief. Wir wollen noch einen Moment im Alten Testament bleiben und den letzten alttestamentlichen Bund, den Gott schließt, anschauen. Nach dem Sündenfall, der hat echt alles ruiniert, da kommen wir immer wieder drauf zurück. Nach dem Sündenfall ganz am Anfang der Bibel verheißt Gott, dass ein Nachkomme Evas der Schlange, also dem Feind, den Kopf zertreten würde. Mit der Erwählung Davids als König über Israel beginnt diese Verheißung sich zu erfüllen. In seinem Bund mit ihm verspricht Gott David, 2. Samuel 7, Verse 12 bis 16, wer mitlesen möchte. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen und ich werde seinem Königsthron ewigen Bestand verleihen. Ich werde für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Wenn er sich verfehlt, werde ich ihn nach Menschenart mit Ruten und mit Schlägen züchtigen. Nie wird sich meine Huld von ihm entfernen, wie ich sie von Saul entfernt habe, den ich vor dir entfernt habe. Dein Haus und dein Königtum werden vor dir auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron wird auf ewig Bestand haben. Die Zusagen Gottes an David sind im Grunde eine Weiterführung, eine Konkretisierung des Bundes mit Abraham. Durch diesen Bund durch diesen Bund eben mit David erfahren wir, dass bereits im dritten Kapitel der Bibel, wieder Genesis 3, der versprochene Befreier und der kommende Herrscher ein Nachkomme Davids sein wird. Denn Gott verspricht David drei Dinge. Erstens, dein Sohn, dein leiblicher Sohn, wird dir als Nachfolger auf den Königsthron folgen. Das sehen wir in Salomo erfüllt. Davids leiblicher Sohn, der ihn als König über Israel beerbt hat. Zweitens, dieser Sohn würde ein Haus bauen für Gott. Auch das geschieht, König Salomo baut den Tempel in Jerusalem. Und drittens, Davids Haus und sein Königtum sollten auf ewig bestehen bleiben. Das sehen wir in Davids Sohn Salomo nicht erfüllt. Als dessen Königsherrschaft endet, wird man sich vielleicht gefragt haben, ja, aber was ist denn nun mit dem Bund, den Gott mit David geschlossen hat? Sollte sein Königshaus nicht in Ewigkeit Bestand haben? Doch, und denn Gott stellte sich zu seinem Bund mit David. Doch die Erfüllung dieser dritten Verheißung sollte sich nicht an dem leiblichen Sohn Davids vollziehen. Es würde noch einige Generationen dauern, bis ein weiterer Sohn, ein Nachkomme Davids, die Erfüllung dieser Verheißung verkörpern würde. Und schließlich sehen wir diese Verheißung erfüllt in Jesus von Nazareth. Oder genauer gesagt, besser gesagt, vielleicht Jesus, dem Christus, dem erwarteten Befreier und Herrscher Israels und, wie sich herausstellen würde, dem erwarteten Befreier und Herrscher der ganzen Welt. Denn in Christus schließt Gott einen neuen Bund. Diesmal nicht mit Einzelpersonen oder mit einem einzigen Volk, wie wir es im Alten Testament gesehen haben, sondern mit der gesamten Schöpfung. Mit Christi Tod am Kreuz und seiner Auferstehung ist Vergebung und die uneingeschränkte Gemeinschaft mit Gott für alle Menschen möglich. Halleluja! Was für eine gute Botschaft. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, das mit den Bündnissen im Alten Testament, das ist gut und schön und vielleicht mal ganz interessante, irgendwie eine ganz interessante Geschichtsstunde. Aber warum erzählst du uns das eigentlich alles? Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir verstehen, woher wir kommen. Dass wir verstehen, welchen Weg Gott gegangen ist, um an diesen Punkt heute Morgen zu kommen, wo wir stehen. Dass die alttestamentlichen Bündnisse Wegweiser sind. Dass sie darauf hindeuten, was Gott in Jesus getan hat. Dass sie Wegweiser sind auf diesen neuen Bund hin, den Gott mit uns, mit allen Menschen, mit der gesamten Schöpfung schließen möchte. Und dass Gott uns einlädt zu diesem neuen Bund. Dass er, wie gesagt, die gesamte Schöpfung einlädt zu diesem neuen Bund. Und dass, wenn wir Teil geworden sind, wenn wir Ja gesagt haben zu Gott, wenn wir Bundespartner Gottes geworden sind, dass wir auch einladen dürfen zu diesem neuen Bund, den Gott schließen möchte. Dass es nichts weniger ist als die Wiederherstellung aller Dinge, um die es Gott geht. Jetzt haben wir so oft das Wort Wiederherstellung gebraucht. Was bedeutet das aber eigentlich genau? Wie sieht es aus, wenn Gott Dinge wiederherstellt? Wie immer, wenn wir uns fragen, wie es konkret aussieht, wenn Gott etwas tut, müssen wir Jesus anschauen, um zu sehen, wie Gott handelt. Die vier Evangelien berichten davon, wie Jesus seinen Dienst aufnimmt, wie er Wunder tut, wie er Sachen sagt und macht, die die Leute aufrüttelt, die Tabus brechen und Dinge, die gleichzeitig so voller Liebe waren. Jesus lebte zu einer Zeit, als die Juden sehnsüchtig ihren Messias erwarteten. Und als sie all das sahen, was Jesus tat und sagte, fragten sie sich, kann das sein? Ist er das vielleicht? Ist das vielleicht der Messias, auf den wir warten? Und das fragt sich zu der Zeit auch Johannes der Täufer. Der saß schon eine Weile im Gefängnis, weil er den führenden Männern des Volkes ein Dorn im Auge war. Und er wird dort auch von all dem gehört haben, was Jesus tat und was er sagte. Und so hat er sich eben dann gefragt, der Johannes, eben auch diese Frage gestellt, kann dieser Jesus, kann es sein, dass er der Messias ist, auf den wir warten? Und so schickt er seine Jünger, also diejenigen, für die er ein Lehrer war, zu Jesus und lässt ihn fragen, Lukas 7, für alle unsere Bibelmenschen, Lukas 7, ab Vers 19, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Da heißt es weiter, ab Vers 20, die beiden, also eben diese beiden Jünger des Johannes, kamen zu Jesus und sagten, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende und von bösen Geistern Geplagte heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte. Er gab den Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. So Jesu Antwort. Um also auf diese Frage von vorhin zurückzukommen, wie sieht Wiederherstellung denn jetzt eigentlich aus? So sieht Wiederherstellung aus. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden lebendig und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Das sind die Zeichen des Messias, des Retters, auf den ihr gewartet habt. Das sind die Zeichen des anbrechenden Reiches Gottes. So sieht es aus, wenn Gott selbst in diese Welt kommt und seine Königsherrschaft aufrichtet. So sieht es aus, wenn Gott Dinge wiederherstellt. Kranke werden gesund. Sei es nun eine körperliche oder eine seelische Krankheit. Die, die gezwungen waren, außerhalb der Gemeinschaft, außerhalb der Gesellschaft zu leben, die Ausgestoßenen, sie werden wieder mit hineingenommen. Die, die nicht für sich selber sorgen können, die, die nicht ihren Beitrag zum gemeinsamen Leben mit anderen leisten können, denen wendet Gott sich liebevoll zu. Ihrer nimmt Gott sich an. Und wir, die Kirche, die Nachfolger Christi, sind berufen, genau dabei mitzumachen, in die Mission Gottes einzustimmen, und zwar an den Stellen, an denen Gott bereits am Werk ist, dort mitzumachen. Gott lädt uns ein, seine Gerechtigkeit in dieser Welt mit ihm zusammen wiederherzustellen, ein Teil davon zu sein, dass sich Gottes Schönheit in dieser Welt ausbreitet. Erst in meinem Leben, wie wir es von Markus letzte Woche gehört haben, und dann auch in der Welt als Ganzes, in meinem Umfeld. Um herauszufinden, wo Gott bereits dabei ist, Dinge wiederherzustellen, müssen wir nur die Augen offen halten. Und wir werden Gottes Segensspuren überall um uns herum sehen. Und vielleicht kann uns diese eine Frage dabei helfen, wie wir uns als Bundespartner Gottes verhalten sollen, nämlich die Frage, wie sieht die Königsherrschaft Christi in dieser Situation aus? Wenn Jesus sagt, ich bin der König über allem, in jeder Situation, in allen Dingen, dann ist die Frage, was bedeutet das für eine konkrete Situation? Wenn der Herr der Welt, der König der Könige, wenn Jesus das über allem ist, was bedeutet es konkret? Was bedeutet das konkret bei dir zu Hause, bei dir auf der Arbeit, in deiner Nachbarschaft, im Fitnessstudio, beim Einkaufen, wo du dich so rumtreibst? Aber was bedeutet es auch, wenn wir den Blick etwas weiter schweifen lassen? Was bedeutet es in Afghanistan? Was bedeutet es im Jemen? Was bedeutet es auf dem Mittelmeer? Und was ist dein und mein Anteil als Kirche daran? Ich habe den Eindruck, dass es die Art von Ganzheitlichkeit, die es in diesem neuen Bund bedeutet, gemeinsam mit Gott auf Mission zu sein. Von ihm gesegnet zu werden und ein Segen für andere zu sein. Selbst die Fülle des Lebens, das Gott schenkt, zu ergreifen und sich dafür einzusetzen, dass andere ebenfalls ein Leben der Fülle führen können. Und wenn wir unseren Auftrag auf diese Art und Weise verstehen, werden wir sehen, wie sich Schönheit und wie sich Gerechtigkeit ausbreiten. In der Schöpfung, in den Beziehungen zu uns selbst und unseren Mitmenschen und schließlich in der Beziehung zu Gott. Die Welt wird dann immer voller mit der Anbetung Gottes. Das ist das, worauf letztlich alles abzielt und wohin alles hineinmündet. Wir erwarten, dass Jesus seine Königsherrschaft vollständig und an jedem Ort sichtbar aufrichtet. Und wie tröstlich und wie hoffnungsvoll heißt es da im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 21, und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Lass uns noch beten gemeinsam. Ja, Jesus, durstig stehen wir vor dir und wir brauchen dieses Wasser des Lebens, das von dir kommt. Und ich bin so berührt davon, dass du uns einlädst, jeden und jede einzelne von uns, aber uns als Gemeinschaft einlädst, mitzumachen auf diesem auf diesem Wiederherstellungsprozess, auf dem du unterwegs bist. Und wir dürfen uns da einklinken und wir dürfen dir darin folgen. Und das ist genial zu sehen und ist einfach der Hammer, Herr, wie du deinen Segen ausgießt. Und das, darum beten wir und darum ringen wir. Und wir empfangen diesen Segen von dir und wir beten, Herr, dass du uns zeigst, wie wir ein Segen für andere sein können. An welchen Stellen du eben bereits schon unterwegs bist in der Welt und wo wir mitgehen können. Nimm du uns damit rein, zeig uns. Ja, zeig du uns diese Stellen, öffne uns unsere Augen und unsere Herzen, dass wir da mitmachen. Herr, danke, dass du so gnädig bist und uns als Bundespartner ernst nimmst. Herr, danke für deinen Segen, den du täglich ausschüttest. Amen.